Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. In der heutigen Folge gehen wir auf die Vermietung von virtuellem Land ein und ob das eine Umsatzsteuerbarkeit nach sich zieht. Hört sich erstmal verrückt an, ist aber vor dem Hintergrund aktueller Entwicklung vielleicht dann doch gar nicht mehr so verrückt, wie es sich anfangs anhört. Und wie immer gilt, das ist keine Rechtsberatung und alle Ansichten sind die eigenen. Ich darf an dieser Stelle die Claudia als meine Diskussionspartnerin vorstellen.
Ja, hallo zusammen. Heute wird's wirklich spannend. Die heutige Folge baut auf einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 18.11.2021 auf. Und tatsächlich ging es um die Umsatzsteuerbarkeit bei der Vermietung von virtuellem Land in der Anwendung Second Life. Wir werden diese Entscheidung auf die Umsatzsteuerbarkeit bei der Vermietung von virtuellem Land im Metaverse bzw. bei Blockchain-Anwendungen wie Decentraland übertragen und uns die Frage stellen, wie sieht es aus mit anderen Transaktionen im Metaverse? Aber erstmal ein paar Anmerkungen zum Kontext. Der Steuerpflichtige hat in Second Life einen Avatar erschaffen. In Second Life kann man virtuelles Land gegen eine virtuelle Währung kaufen, den sogenannten Lindendollar. Dafür muss man eben zunächst eine reale Währung in die virtuelle Währung wechseln. Und der Steuerpflichtige hat virtuelles Land gekauft, parzelliert und anschließend an andere Nutzer vermietet. Robert, gib uns mal eine kurze Einordnung zu der Entscheidung.
Sehr gerne. Es gibt nun viele wichtige Aspekte vom Urteil, zum Beispiel wie Kommissionäre zu behandeln sind, also wer im Endeffekt die Umsatzsteuer abführen muss, etc. Aber wir konzentrieren uns heute nur darauf, ob und wann eine Umsatzsteuerbarkeit der Vermietung eintritt. Und um das vorwegzunehmen, der BFH hat gesagt, dass die reine Vermietung, also Ingame-Vermietung, gegen den Austausch von einer virtuellen Währung nicht umsatzsteuerbar ist. Aber im erstinstanzlichen Urteil vom 13.08.2019 hat das Finanzgericht Köln noch eine bei der Vermietung von virtuellem Land gegen diese Ingame-Währung Lindendollar eine sogenannte sonstige Leistung gegen Entgelt angenommen. Und eine Leistung gegen Entgelt setzt das Bestehen eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen der Leistung und der empfangenen Gegenleistung voraus. Und dies setzt wiederum ein Rechtsverhältnis voraus, das einen Leistungsaustausch ermöglicht. Und nun hat in diesem Zusammenhang das FG Köln ein Rechtsverhältnis über die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Avataren bejaht. Und anfangs ist das Finanzamt noch ganz anders vorgegangen und hat zum Beispiel gesagt, dass es sich hierbei um eine sogenannte elektronisch erbrachte Dienstleistung nach § 3a Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 USTG beziehungsweise, wir machen es ein bisschen kürzer, Artikel 7 Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung vorlag. Und im Endeffekt hat man das dann verneint beim FG, weil nämlich gerade das Kriterium der sogenannten minimalen menschlichen Beteiligung hier nicht vorlag.
Genau, und der BFH verneint dann eine Umsatzbesteuerung bei einer Vermietung von virtuellem Land. Erst wenn die Spielewährung wieder in die reale Währung zurückgewechselt wird, liegt ein steuerbarer Vorgang vor. Es liegt bei einer virtuellen Vermietung kein Marktgeschehen zugrunde. Die Vermietung erfolgt nur zur Erreichung des Spielzwecks und beruht deshalb nicht auf einer von dem wechselseitigen Willen zur rechtlichen Bindung getragenen Einigung.
Und kritisch kann nun betrachtet werden, dass der BFH hier eine Trennung zwischen realer und virtueller Welt vornimmt. Obwohl nun aus meiner Sicht und auch, ich denke jetzt so allgemein aus Sicht der unserer Zuhörer, die Grenzen aktuell ziemlich stark verschwimmen. Aber wie schon das FG richtigerweise erkannt hat, wären ja generell ohne die Vermietung des virtuellen Landes auch keine Zahlungen in einer virtuellen Währung veranlasst worden. Und auch die Ansage des BFH, dass in der virtuellen Welt keine realen wirtschaftlichen Verhältnisse gelten, weil kein Kostenfaktor in der Tätigkeit für andere Beteiligte entsteht, finde ich persönlich sehr schwierig. Ich persönlich finde es auch kritisch, dass direkt eine auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistung nach Artikel 7 Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung hier nicht weiter diskutiert wurde, sondern auf FG-Ebene abgelehnt wurde und das war es im Endeffekt, weil ich, also eine nicht nur minimale menschliche Beteiligung vorliegt. Und der BfH hat sich, wie schon gesagt, also noch nicht mal ansatzweise dazu geäußert, aber und nur um jetzt nochmal das Argument des FG aufzugreifen, das FG hatte das abgelehnt, weil der Kreativanteil bei der Erstellung dieser parzellierten Grundstücke und die anschließende Weitervermietung quasi gegen eine nur minimale menschliche Beteiligung spricht. Aber im Endeffekt zusammenfassend eine spannende Entscheidung und natürlich auch relevant für das Metaverse und wenn wir uns dann die Besteuerung oder die Umsatzbesteuerung von Blockchain-Anwendungen anschauen.
Die Entscheidung hat auf jeden Fall Konsequenzen mit sich getragen.
Sowieso.
Genau. Gehen wir aber an dieser Stelle auch noch mal näher auf das Metaverse und das Decentraland ein. Was bedeutet diese Entscheidung für eine Umsatzbesteuerung am Beispiel vom Decentraland? Aber beginnen wir zunächst mit einer groben Einordnung, was das überhaupt ist. Im Metaverse wird ein einheitlicher digitaler Raum geschaffen, in dem eine Verknüpfung aus virtueller und physischer Realität, zum Beispiel in virtuellen 3D-Anwendungen, geschaffen wurde. Und eine solche Anwendung ist beispielsweise Decentraland. Diese Metaverse-Anwendungen sind nicht notwendigerweise auf Blockchain-Anwendungen aufgebaut, aber verwenden es sehr häufig. Und das Decentraland wurde im Jahr 2015 gegründet und verwendet wesentliche Elemente des Blockchain-Netzwerkes Ethereum. In Decentraland können die Nutzer alle möglichen Inhalte und Anwendungen erstellen sowie monetarisieren. Decentraland ist in Grundstücke parzelliert und ist dauerhaft im Eigentümer der Nutzer. Das Eigentum wird Blockchain-basiert über sogenannte Non-Fungible Token dokumentiert und verwaltet. Der Eigentümer des Grundstücks kann frei darüber entscheiden, wie im realen Leben auch, welche Aktivitäten auf seinem Land ausgeführt werden. Und hier nochmal der Verweis auf unseren Podcast zur Besteuerung von NFTs. Hört gerne mal rein.
Und jetzt nehmen wir quasi diese Grundlagen und versuchen nun die Entscheidung des BFHs auf Decentraland zu übertragen. Und das allererste, was uns auffällt, grundsätzlich sind ja diese beiden Anwendungen, Second Life und Decentraland, wie es gerade die Claudia beschrieben hat, relativ ähnlich. Also wir haben quasi eine virtuelle Welt, da gibt es jetzt vielleicht keine Blockchain-basierten Elemente in Second Life, aber grundsätzlich kann man sich da quasi wie in einer 3D-Welt bewegen. Man kann Grundstücke kaufen. Man kann mit dem im Endeffekt machen, was man will. Und jetzt gehen wir quasi eine Ebene tiefer und betrachten mal Decentraland und auch die wirtschaftlichen Aktivitäten, die da durchgeführt werden können. Beispielsweise hat Samsung in Decentraland einen Laden aufgemacht. Und diese Grundstücke können natürlich dann auch mit der Kryptowährung Mana gekauft werden. Und Zahlungsabwicklungen, die ich quasi zwischen Parteien habe, finden dann auch im Spiel statt. Und will ich jetzt nun diese BFH-Entscheidung eins zu eins übertragen, dann fällt mir das persönlich sehr schwer. Wir haben ja vorhin, wie gesagt, diesen Vergleich zur realen Wirtschaft gezogen, den der BFH gemacht hat und auch den Kostenfaktor thematisiert. Und bei der BFH-Entscheidung kann man nun generell kritisch sehen, aber auch bezogen auf Second Life. Und wenn wir das nun auf Decentraland übertragen, dann fällt es mir persönlich noch schwerer, dass in dieser virtuellen Welt keine wirtschaftliche Aktivität stattfindet. Also wir haben ja auch in Decentraland eine Art Wirtschaft und Kosten werden für unternehmerische Aktionen quasi produziert. Schließlich muss jetzt nun ein Laden von Samsung auch auf einem Grundstück stehen. Der kann ja nicht in der virtuellen Welt stehen. Ja, der ist ja im Endeffekt egal. Also der muss quasi in Land gekauft werden oder beziehungsweise angemietet werden. Da muss ein Grundstück gebaut werden oder halt mit coolen NFTs ausgestattet werden. Und nun befasst sich halt ebenfalls der BFH mit der Vermietung von virtuellem Land, aber betrachtet quasi gar nicht Transaktionen drumherum. Und deswegen wäre ich hier sehr vorsichtig, wenn man das übertragen will auf andere Anwendungen, die im Metaverse unterwegs sind und in Decentraland. Ich tendiere ohnehin dazu, dass wir Transaktionen, die auch häufig im Metaverse anzutreffen sind und zwischen Parteien stattfinden, als elektronisch erbrachte Dienstleistung nach Artikel 7 Mehrwertsteuerdurchführung behandeln und quasi mehrwertsteuerpflichtig werden bei diesen Transaktionen in-game.
Ja, zu diesem Thema, also zu elektronisch erbrachten Dienstleistungen und deren Mehrwertbesteuerung, gibt es ebenfalls einen Podcast in unserer Liste. Also hört gerne mal rein. Robert, wie immer die letzte Frage. Wie würdest du denn bei der Besteuerungsfrage in Blockchain-Anwendungen und im Metaverse herangehen?
Jetzt gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Anwendungen Und man hat jetzt ja alleine gesehen, wie schwierig es ist, quasi diese simple Übertragung vom BFH-Urteil bezogen auf Second Life auf die Centraland vorzunehmen. Deswegen kann ich hier eigentlich nur den Tipp geben, den ich sehr häufig mache bei Blockchain-Anwendungen. Jede Anwendung muss individuell betrachtet werden. Und natürlich kann man hier das BFH-Urteil als Leitplanken nehmen, aber gerade was die wirtschaftlichen Aktivitäten anbetrifft und auch den Kostenfaktor, den ich angesprochen habe, wäre ich persönlich sehr vorsichtig. Auch die Qualifikation als elektronische Dienstleistung liegt für mich nahe, wurde in den Entscheidungen ein bisschen außen vor gelassen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht in zukünftigen Entscheidungen auch so der Fall sein wird oder dass es genauso läuft. Deswegen, hier kann Mehrwertsteuerpflicht entstehen mit allen Konsequenzen, das heißt Dokumentation, Abführen, Reporting etc. Ich hoffe, dass wir demnächst mal eine Entscheidung bekommen. Wer weiß, auf alle Fälle bleibt spannend.
Genau, super. Vielen Dank für deine Einschätzung und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.